Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Die Seahawks sind erneut in den Playoffs und spielen gegen die Los Angeles Rams. Und dieses Spiel wollen wir heute für euch unter die Lupe nehmen. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist wieder der Tobi. Und damit wir auch unser Gegnerteam, die Los Angeles Rams, ein bisschen besser unter die Lupe nehmen können, haben wir uns hier Verstärkung vom Rivalen rangeholt. Mit dabei heute auch Marcel vom Ramily Radio.
Hallo zusammen, schön, dass es geklappt hat und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier bei uns bist. Dein Kollege Simon war ja schon mal da.
Ja.
Magst du trotzdem noch mal erzählen, was genau ihr beim Ramily Radio so macht, wo man euch findet, wo man euch folgen kann? Und mach mal ein bisschen Werbung für dich, für alle Rams-Fan-Zuhörer.
Natürlich, sehr gerne. Ja, wir sind eigentlich seit 2020, haben wir den Podcast gegründet. Seitdem machen wir wöchentlich eine Folge. Über das Spiel reden wir, geben ein bisschen eine Einschätzung und versuchen ein bisschen den Leuten da draußen Sachen näher zu bringen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht, dass man ein bisschen über Situationen vielleicht nachdenkt und so. Wir haben mittlerweile eine feste Zuschauerschaft uns aufgebaut, sind dafür sehr dankbar und machen 2021 genauso weiter und freuen uns natürlich auch immer wieder Gast zu sein bei anderen Podcasts und natürlich auch bei euch. Finden kann man uns auf Twitter, da sind wir hauptsächlich zu finden, mit unserem Podcast-Account und natürlich mit unseren beiden privaten Accounts. Und natürlich auch sind wir Teil von dem Rams Germany Fanclub, der jetzt aktuell so in der Aufbauphase ist. Da warten wir immer noch auf Rückmeldung vom Finanzamt, dass da die Vereinsgründung endlich mal durch ist. An dieser Stelle übrigens vielen, vielen Dank an euch, dass ihr uns da so tatkräftig unterstützt und auch immer regelmäßig auf unsere nervenden und vielen Fragen antwortet zwecks Vereinsgründung.
Du, da haben wir gar nichts mit zu tun, von daher sage ich jetzt mal im Namen derjenigen, die dafür zuständig sind,
gern geschehen. Im Überblick gefallen, ne?
So, ja, ich habe da gar keinen Plan von. Okay. Ich bin hier nur, um zu labern.
Ja, muss man da auch immer mal sagen.
Ja. Vielleicht einmal zu dir persönlich. Wie bist du Fan der Rams geworden? Wie lange bist du schon Fan? Wie kommst du auf das Team?
Fan bin ich seit All or Nothing seitdem das bei Prime Video gelaufen ist. Ich habe mich davor ein bisschen mit Football beschäftigt. Muss geschehen, dass ich da Sympathien zu den New York Giants hatte. Bin froh, dass ich da nicht gelandet bin. seitdem, wie gesagt, All or Nothing und seit der McVay-Ära bin ich eigentlich Bestandteil der Rams. Und dann kam der Fanclub dazu und dann haben Simon und ich gedacht, aufgrund des ersten Lockdowns, lass uns doch mal was machen. Und dadurch ist dann halt auch der Podcast entstanden und so, dass wir die Fans ein bisschen mit News versorgen können und deswegen.
Ja, das ist auch wichtig, würde ich sagen, vor allen Dingen in diesen entnervenden Lockdown-Zeiten ist mehr Football-Content auf jeden Fall eine gute Sache. Und bevor wir uns jetzt direkt in die Preview stürzen für das kommende Spiel, gibt es jetzt für euch natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da haben wir erstmal so ein paar eine unerfreuliche Nachricht. Safety Jamal Adams wurde jetzt quasi so ein bisschen runtergestuft auf Game-Time-Decision. Carroll war ja wie immer natürlich nach dem Spiel sehr zuversichtlich und meinte, ja komm, klar, der Junge wird spielen. Damit war uns eigentlich schon klar, dass er wahrscheinlich out ist. Carroll ja doch bekannt für seine etwas sehr optimistischen Aussagen nach den Spielen. Von daher kann man eigentlich noch nicht so viel sagen. Also Diagnosen gibt es noch nicht. Eine Tendenz kann man eigentlich auch noch nicht wirklich feststellen. Also wir nehmen heute am Mittwoch auf. Vielleicht sieht es die nächsten Tage anders aus. Aber ja, Stand jetzt, Game Time Decision. Also müssen wir uns alle bis kurz zum Spiel am Samstag gedulden. Wer allerdings zurückkehren wird, sind zwei Offensive Liner. Und zwar Right Tackle Brandon Shell und Left Guard Mike Iupati, die beide aussetzen mussten. Und die sind definitiv dabei im Spiel gegen die Rams. Auf jeden Fall zwei wichtige Säulen, besonders Brandon Shell auf Right Tackle für die Offensive Line, die Russell Wilson dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Sicherheit geben, die er braucht, um mal wieder zu seiner alten Form zurückzukehren. Außerdem wieder dabei Tight End Greg Olsen, der geschont wurde und vielleicht das erste Mal dabei Defensive End Daryl Taylor. Ich weiß nicht, wer ihn von euch noch kennt. Den haben wir dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr gepickt, der Zweitrunden-Pick. Und der hat es am Dienstag das erste Mal trainiert. War bis dahin aber die ganze Saison auf der Non-Football-Injury-Liste. Und hatte bis jetzt keine Chance, sich zu beweisen. Tobi, weißt du, ob er schon spielen kann direkt oder ob er erstmal aufs Practice-Squad kommt? Gibt es da schon News zu?
Nee, soweit ich weiß, ist das Fenster jetzt offen, die 21 Tage, in denen er aktiviert werden kann. Aber ob er jetzt spielen kann, da bin ich leider auch überfragt und wahrscheinlich auch die Coaches.
Ja, okay. Also Daryl Taylor, vielleicht dabei, vielleicht auch nicht, tendenziell wahrscheinlich eher noch nicht. Aber immerhin hört man jetzt mal von ihm, er kann trainieren. Und bin mal gespannt, ob er irgendwann vielleicht auch mal einen Impact für die Seahawks haben kann. Ja, weitere Injury News natürlich in den sozialen Medien und in der Preview, die jetzt noch kommt, natürlich geschrieben von meinem geschätzten, auch hier anwesenden Kollegen Tobias. Und da werdet ihr auf jeden Fall im Laufe der Woche noch weiter versorgt werden. Letzte News geht in Richtung Schedule für kommende Saison. Da stehen jetzt nämlich die Gegner fest, gegen die Seahawks antreten dürfen im Ligajahr 2021. Das wären dann einmal in den Heimspielen natürlich gegen die Gegner der NFC West. Dazu kommen die Bears, die Jaguars, die Lions, die Titans und die Saints. Und auswärts sind das die Packers, das glorreiche Washington Football Team, die Colts, die Texans und die Vikings. Also tendenziell etwas schwieriger als dieses Jahr mit Saints, Packers und Titans. Auf jeden Fall drei starke Playoff-Teilnehmer dabei. Und ansonsten kann man natürlich jetzt noch nicht so viel aussagen. Da wird es in der Offseason auf jeden Fall genügend Analyse für geben. Gut, das war's soweit mit den News. Und jetzt kommen wir natürlich hier zu unserer Preview Seahawks gegen Rams.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Und bevor wir uns da so ein bisschen die einzelnen Matchups angucken, hätten wir jetzt erstmal noch so ein paar Fragen an dich, Marcel, über die Saison der Rams. Also wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen vor der Saison, in der wir mit Simon so ein bisschen über seine Erwartungen geredet haben. Und darum an dich jetzt mal die Frage, wie war die Saison 2020 aus deiner Sicht? Also wie hast du sie erlebt? Was lief gut, was lief schlecht? Gab es Überraschungen? Erzähl uns mal so ein bisschen, wie man da als Rams-Fan mitgelitten und sich mitgefreut hat.
Ja. Ihr habt ja bei der ersten Aufnahme am Anfang der Saison auch gefragt, wie wir dastehen werden, wie die Reihenfolge in unserer Division sein wird. Selbst Simon hat gesagt, wir sind auf Platz 3 oder sogar 4 und würde sich wünschen, wenn wir einen positiven Rekord haben. Platz 3 haben wir nicht erreicht, wir sind auf dem Platz 2 gelandet und haben einen positiven Rekord. Insgesamt muss man sagen, das ist deutlich mehr, als wir insgesamt erwartet haben. Wir hätten nicht gedacht, dass wir teilweise so gut spielen, und teilweise auch, oder dass wir dadurch dann auch in die Playoffs kommen. Ganz stark war das Spiel gegen die Buffalo Bills, wo wir zur Halbzeit deutlich zurücklagen und in der Halbzeit ja völlig wie eine ausgewechselte Mannschaft gespielt haben, wo wir leider ganz knapp noch verloren haben. Aber das war so ein Spiel, wo wir gesagt haben, so, boah, in der Saison könnte echt was gehen. Ja, dann war jetzt erstmal nichts weiter Spektakuläres dabei. Wir haben weiter gewonnen. Außer das Spiel gegen die 49ers. Da wurden wir wieder mal outgecoacht von der Defense. Da ging leider nicht so viel. Und genauso gegen die Dolphins, das war auch nicht so gut. Da haben jeweils die Defense der beiden gegnerischen Mannschaften uns zu einer Niederlage gezwungen. Und da hat man dann auch schon gemerkt, ein bisschen Offense haben wir ein bisschen Schwachstelle. Unser größtes Problem ist seit letzten Jahr, vielleicht sogar seit 2 Jahren, ist die Red Zone Offense. Wir kommen sehr oft und teilweise auch sehr gut in die Red Zone, aber wir vollenden das Ganze am Ende nicht. Was meistens bleibt dann ein Field Goal übrig und das ist dann halt einfach zu wenig, wenn man oft in der Red Zone ist und dann nur mit einem Field Goal Punkte erzielt. Unser größtes Problem ist Pressure auf Jared Goff, ganz klar. Das wissen die Coaches der gegnerischen Teams. Und natürlich machen sie dann auch Pressure auf ihn, um ihn dann halt unter Druck zu setzen. Eine Paradelösung haben wir aktuell dafür nicht. schwierig, da jetzt noch weiter was zu sagen. Aber um das Ganze mal ein bisschen abzuschließen, insgesamt sind wir natürlich sehr positiv und sind glücklich, dass wir es in die Playoffs geschafft haben. Was jetzt kommt, ist eigentlich nur noch ein Bonus für die ganze Saison.
Ja, also ich muss auch sagen, damals hatte ich für die Rams wenig hoffnungsvolle Worte übrig. vor allen Dingen die Defensive haben wir halt echt gescholten nach den ganzen Abgängen. Und was da jetzt draus erwachsen ist, ist halt schon beeindruckend. Also die Rams sie haben definitiv eine der, ich würde mal sagen, drei besten Defenses der Liga diese Saison, wenn man in Richtung Total Stats geht, was wir eigentlich ein bisschen vermeiden wollten, aber ich glaube, nach NFL-Metriken, nach den Standardmetriken waren die Rams sogar, ich glaube, auf 1. Und es ist tatsächlich beeindruckend, wenn man eben sieht, was für Abgänge eben vor der Saison auch dabei waren. Du hattest Jared Goff angesprochen, darum, um Tobi jetzt auch mal einzubringen. Wir haben ja gesehen, dass Quarterbacks, die ja hohe Verträge bekommen haben, man blicke Richtung Philadelphia, sogar gleicher Draft-Jahrgang wie bei Jared Goff, dass auch die trotzdem abgesägt werden können. Meinst du, Jared Goff ist der Franchise-Quarterback, den die Rams wirklich auf lange Jahre weiter behalten wollen? Oder könntest du dir vorstellen, dass da jetzt auch in näherer Zukunft der Wechsel in irgendeiner Weise vollzogen wird?
Ja, ich habe auch sehr gerne zugehört, muss ich sagen. Auch um dieser schwierigen Frage jetzt irgendwie auszuweichen. Ja, man muss halt, also es sind ja so viele Faktoren. Also ich will jetzt erstmal nur aufs Sportliche gehen, ob dann sich eine Entlassung finanziell lohnt oder nicht. Das dürfen dann gerne die Rechenschieber-Leute gerne nochmal machen. Ich nur aufs Sportliche, und für mich ist Goff einfach nicht der Franchise-Quarterback, den ich mir persönlich halt vorstellen würde. Er profitiert natürlich durch die gut gecoachte Offense von Sean McVay, und er ist halt nicht mehr als das, und er ist ein guter Pocket-Passer, wahrscheinlich sogar ein sehr guter Pocket-Passer, wenn er keinen Druck hat. Wenn er Druck bekommt, dann habe ich leider keine Metrik dazu, aber ist er durchschnittlich bis schlecht. Und von meinem Franchise-Quarterback auf lange Sicht, da erwarte ich mir ein bisschen mehr, als dass er nur unter optimalen Umständen performen kann. Das sieht man ja dann in den besten Zeiten von Wilson, die er aktuell nicht hat, die er aber zu Saisonbeginn hatte, dass solche Quarterbacks oder auch Mahomes beispielsweise außerhalb der Struktur unheimlich gut funktionieren. Und Goff funktioniert außerhalb der Struktur nicht. Da können wir dann direkt mal auf Woche 16 auf das letzte Aufeinandertreffen gehen. Die Seahawks haben es da gut verstanden, Goff aus der Pocket zu pressen, zu locken. Und er musste dann scramblen. Er ist auch mal selbst gegangen, und man hat gesehen, dass ihm das halt überhaupt nicht gut tut. Und er da gar keine gute Entscheidungsfindung hat, und das ist dann für mich schon so ein Knackpunkt. Und es ist ja auch nicht so, dass sich Goff, seitdem er jetzt dann seinen Peak, ich würde sagen, vorletzte Saison erreicht hat, dass er ist ja nicht mehr besser geworden, er ist ja eher schlechter und inakkurater. Deswegen, das wäre für mich nicht die gewünschte Lösung, weil selbst die Defense, die ja sehr gut ist, die ist am Ende halt vielleicht für eine Saison mal was oder für zwei, je nachdem, wie lange sie diese Leistung aufrechterhalten kann. Aber ein Franchise-Quarterback bestimmt maßgeblich die Zukunft deines Franchises, und die würde ich nicht so gerne in den Händen von Jared Goff haben.
Ja, Marcel, wie siehst du das? Würdest du dem zustimmen oder sagst du, naja gut, wir waren ja mit ihm schon mal im Super Bowl, da hat er jetzt nicht so viel gefehlt. Irgendwie wird man schon nochmal in die Richtung kommen mit Jared Goff?
Ja, ist eine verdammt schwierige Frage, die zu beantworten. Ich glaube, wenn man jemanden als Quarterback so einen Haufen Geld zahlt, dann wird das zumindest die nächsten zwei Jahre nicht darüber hinausgehen, dass wir ihn loswerden, beziehungsweise ihn mir halt spielen lassen müssen mit dem Vertrag. Alleine nächstes Jahr, wenn wir ihn cutten sollten, hätten wir einen Dead Money von 65 Millionen. Und in 2022 wären es auch noch 30 Millionen. Also frühestens 2023 wären es 8 Millionen Dead Money. Ja, natürlich würden wir uns wünschen, dass wir einen Goff haben wie 2018. Am besten noch in der Form, wie wir gegen die Chiefs gespielt haben. Das war ja ein überragendes Spiel. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wer am Samstag wirklich spielt, wenn John Wolford da spielen sollte. Und er die Sache nicht schlecht macht, dann wird das durchaus schwierig, das recht zu fertigen, einen Goff wieder aufzustellen. Und wenn der dann auch noch die Leistung nicht bringt, das dann eben halt recht zu fertigen. Ich meine, wir hatten bei den Rams schon mal so eine Story, ähnlich wie mit Kurt Warner. Ja, schwierig zu beantworten. Ich will mich da ehrlich gesagt nicht festlegen.
Ja, ist sicherlich auch schwierig. Ich meine, das Beispiel mit Carson Wentz fand ich halt so krass, weil da ja auch niemand erwartet hätte, dass der jetzt so schnell nach diesem Mega-Vertrag auf einmal abgesägt wird. Ja. Und da stehen ja jetzt die Zeichen gefühlt auch so ein bisschen auf Trade eigentlich. Also er hat ja schon, ich glaube mehrmals jetzt sogar schon, wahrscheinlich über seinen Agenten dann den Trade gefordert. Ja gut, bei den Rams hast du jetzt nicht unbedingt was Draft-Kapital angeht, so viel investiert. Ich weiß nicht, was war Walford? Der war, UDFL. Den haben sie gar nicht gedraftet, ne? Die von der, aus der XFL geholt, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, genau. Das heißt, da hast du natürlich jetzt auch überhaupt keinen Druck, dass der irgendwie spielen muss. Die Eagles haben natürlich in Jalen Hurts einen Zweitrunden-Pick investiert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ausgangslage, aber ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Jared Goff sich die nächsten Jahre noch entwickeln sollte und wie seine Zukunft dann eben auch bei den Rams aussieht.
Ja, der einzig potenzielle Ausweg für mich kurzfristig wäre halt ein Trade, aber dann ist halt die Frage, welches Franchise bindet sich diesen Vertrag ans Bein? Das hat man ja unter anderem vielleicht auch bei Todd Gurley gesehen, wo man dann den Deadcap gefressen hat und wie er die Saison performt hat, das hat man ja dann leider auch bei Atlanta gesehen. Und das ist halt dann genau wie Wentz. Also bei Wentz stelle ich mir auch schwer vor, dass man den weggetradet bekommt, genauso bei Goff. Von daher ist halt das ist halt das Problem. Also es kann ja genauso gut sein. Man sieht ja jetzt vielleicht Wilsons absteigende Form. Man hat ihm den langen Vertrag gegeben. Und in der übernächsten Offseason steht man da, hat diesen langen Vertrag noch am Bein und denkt sich so, Wilson ist jetzt aber auch nicht mehr das, was man... Ich glaube nicht, dass es so kommt, weil ich Wilson schon trotzdem als einen der besseren Quarterbacks der Liga sehe und auch deutlich über Goff, aber möglich ist alles, man sieht es ja, wie schnell es geht und in diese Situation möchte ich halt nicht kommen. Also.
Ja, absolut verständlich. John Wolford war übrigens AFF, noch nicht XFL.
Ach so, ja, genau.
Ja, kein Problem. Aber das ist ja natürlich auch die Frage, wenn es einen Trade-Partner geben würde, nimmt er dann den Vertrag mit? Die Texans, denke ich, ja, jetzt auch mit einem neuen GM, Bill O'Brien ist ja weg, die machen solche dummen Sachen nicht mehr. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, entweder cutten oder mit dem teuren Vertrag halt auf der Bank sitzen und versuchen, dass man im diesjährigen Draft dann vielleicht einen Late-Round-Quarterback findet, der dann halt, ja, das besser macht.
Ja, also vorstellen könnte ich mir, dass die Rams einfach mal, ich finde, das sollte sowieso jede Franchise machen, einfach in irgendeiner späten Runde sich einen Quarterback holen und gucken, was man daraus machen kann, egal ob man jetzt gerade einen Need hat oder nicht, aber ja.
Vor allem wäre es auch sehr interessant, mal zu sehen, wenn McVay einen eigenen Quarterback draftet und den dann entwickelt, so wie er es gerne hätte. Das wäre durchaus interessant zu sehen.
Ja, das stimmt. Ja, dann wollen wir mal einsteigen so ein bisschen in das Spiel an sich, um das es jetzt überhaupt geht. Und würde dann einfach mal direkt an euch die provokante Frage stellen, wer ist ja eigentlich Favorit? Wir haben jetzt schon das dritte Aufeinandertreffen unserer beiden Lieblingsteams hier in dieser Saison. Wie stehen die Chancen? Tobi, fang du mal an. Wie würdest du die Favoritenlage einschätzen?
Also auf die Buchmacher berufen wäre jetzt ganz einfach. Die haben die Seahawks als 4,5 Punkte Favorit. Und ja, das ist dann halt wieder der Heimvorteil, der, glaube ich, immer 3 Punkte zählt. Also wie auch in Woche 16 einfach wieder 50-50 aufeinandertreffen. Ich weiß auch gar nicht, also zu sagen, wenn Goff spielt, sind die Chancen geringer oder größer. Das kann man ja auch schwer sagen. Vielleicht wird die Seahawks-Defense mit Walford mit einem ganz anderen Matchup konfrontiert, was denen überhaupt nicht liegt. Also für mich ist es noch überhaupt nicht zu beantworten. Es wird wahrscheinlich aber wieder eine Defensivschlacht werden. Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal beide Offenses irgendwie, sagen wir mal, 27 Punkte, 30 Punkte oder mehr auflegen. Und deswegen erwarte ich auch ein eher zähes Spiel am Samstag mit vermutlich einer Kleinigkeit oder einer kleinen Punktedifferenz. Und möchte mir daher auch irgendwie nicht anmaßen, vielleicht kleine Vorteile bei den Seahawks, weil sie vielleicht wirklich Heimteam sind und ein Tick besser, aber dass die Rams den Seahawks nicht liegen, das ist jetzt auch bekannt. Wenn man das aus Woche 16 wiederholt, dann vielleicht kleiner Vorteil Seahawks.
Marcel, würdest du mitgehen oder siehst du deine Rams dann doch einen Ticken vorne?
Ich glaube schon, dass ihr Favorit seid, ganz klar. Natürlich wissen wir auch selber noch nicht, wer Quarterback sein wird. Das wird McVay erst am Samstag kurz bekannt geben. Natürlich, vielleicht die Seahawks darauf vorzubereiten, dass sie sich vorbereiten müssen, um eben zwei Spielstile anzupassen, einmal für Goff und einmal für Wolford. Er hat auch nicht ausgeschlossen, dass beide eventuell zum Einsatz kommen könnten. Ja, von daher würde ich sagen, ohne klaren Quarterback seid ihr schon Favorit und ihr habt uns im letzten Spiel schon durchaus ein bisschen frustriert, weil wir dadurch ja die Playoff-Teilnahme nicht gemacht haben. Ja, ich denke, die Jungs, vor allem Aaron Donald, ist sehr motiviert auf das Spiel, aber ich denke, ihr werdet auf jeden Fall favoriert sein und ich denke auch, dass es eine durchaus Defense-Schlacht werden wird mit einem Low-Scoring-Game.
Ja, du hast die mögliche Quarterback-Kontroverse angesprochen, beziehungsweise eben die Ungewissheit, wer von beiden spielt. Magst du uns vielleicht einmal so ein bisschen Insight geben, was vom Spielstil her, vielleicht für alle, die sich mit den Rams nicht so beschäftigen, was genau ist der Unterschied zwischen den beiden? Also Goff haben wir jetzt schon häufiger mal gesehen. Tobi hat es erwähnt, guter Pocket-Passer, lässt sich aber schnell aus der Ruhe bringen, wenn er dann mal so ein bisschen außerhalb entweder unter Druck gerät oder ja aus der Pocket gescheucht wird. Was ist Wolford für ein Spielertyp?
Er wurde verglichen mit einem, ja, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie Kyler Murray, aber er wurde da durchaus verglichen, dass er die Anlagen dazu hat. Er ist beweglich, er kann Spielzüge dadurch verbessern und auch verlängern, macht mehr Yards. Alleine im Spiel gegen die Arizona Cardinals hat er immerhin doch 56 Yards bei 6 Carries gemacht, hat damit sogar einen Rekord aufgestellt. Er ist deutlich, oder was, wie soll ich sagen, im ersten Spiel als NFL-Starter hat man die Nervosität ihm ganz klar angemerkt. Dadurch ist auch die erste Interception entstanden gegen die Cardinals. Aber er ist danach rausgegangen und hat seinen Mann wirklich gestanden. Das hatte man von Goff die letzten Spiele nicht. Sobald er eine Interception geworfen hat, war er ein bisschen nervös, war nicht ganz so sicher. Das hatte man bei Wolford nicht den Eindruck. Zudem kommt hinzu, dass Wolford selbstständig Calls geordnet hat, also er hat Spielzüge geändert. Das hat man von Goff bis jetzt gar nicht gesehen. Also das ist auch ein Faktor, dass er erkennt, aha, ich kann die Spielzüge ändern und macht das dann dementsprechend auch, ohne dass McVay ihm was auf dem Ohr sagt. Play-Action, Run-Play, absolut vorhanden bei ihm. Also ja, nach einem Spiel ist es natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, aber insgesamt muss man sagen, für einen UDFA, der sein erstes Spiel gemacht hat, in einem so wichtigen Spiel hat er absolut gut performt. Weiterer Faktor ist natürlich auch, dass John Wolford auch lange Bälle geworfen hat, die man von Jared Goff die letzten Spiele überhaupt nicht gesehen hat. Also ja, durchaus kompetenter junger Mann, den wir da hatten oder immer noch haben.
Ja, auf jeden Fall klingt ein bisschen anders als Jared Goff, vor allen Dingen die Scramble-Fähigkeit ist auf jeden Fall was, worauf sich die Seahawks neu einstellen müssen. Wenn man so ein bisschen vom Passspiel weggeht und sich das Laufspiel der Rams anschaut, kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass die Seahawks in Woche 16 eigentlich ein ganz gutes Mittel dagegen hatten. Tobi, was haben die Seahawks anders gemacht als in den sonstigen Aufeinandertreffen, dass es da irgendwie einfacher war, die Rams offensiv in Schach zu halten?
Also ich hatte es ja schon eingangs mal erwähnt, also der ständige Druck und da ist zum Beispiel der In-Season-Trade von Carlos Dunlap auch maßgeblich, dass der Pass-Rush wieder lebt bei den Seahawks, der hat halt Goff immer wieder unter Druck gesetzt und Goff dazu aus der Pocket bewegt. Und du hast es gerade gesagt, Marcel, dass Goff keine tiefen Dinger mehr schmeißt. Ich habe aber eins gesehen, der ging leider Richtung Quandre Diggs und war dann eine Interception. Das ist halt dann das, was Goff dann macht in der Entscheidung, wenn er unter Druck ist. Und ich glaube, das war so der maßgebliche Faktor, warum man die Rams-Offense jetzt das erste Mal wirklich, meiner Meinung nach, shoppen konnte, seitdem sie von McVay geführt ist. Denn man hatte große Probleme, da erinnere ich mich an Spiele, da hat man 42 Punkte kassiert. Da erinnere ich mich aber auch an letzte Saison, an Spiele, wo dann vor allem auch zwischen den Red Zones die Rams-Offense den Ball bewegen konnte, wie es ihm beliebte. Ja, das war halt so für mich der große Faktor. Also ein kleiner Faktor vielleicht ist noch, dass das Laufspiel oder die Laufverteidigung der Seahawks eben schon eine der besseren der Liga ist. und man dadurch dann auch das Outside-Zone-Game der Rams limitiert hat. Dann natürlich auch, also da vielleicht das Play, wo Adams eigentlich zum Quarterback rushen will und Henderson von hinten, also dass Adams da so ein freier Radikaler ist, der Pass-Rush, der in der Laufverteidigung auch beim Goal-Line-Stand dann stark war. Das sind so für mich die zwei großen Sachen, also Druck auf Goff und Verteidigung des Outside-Zone-Running-Games.
Ja, also vor allen Dingen im Kampf, sag ich mal, im Kampf gegen das Laufspiel haben die Seahawks es eben insofern gut gemacht, dass sie sehr viele Spieler an der Line of Scrimmage hatten. Eine Taktik, die man sich quasi schon bei den Patriots im Super Bowl abgucken konnte, die gefühlt als erstes Team überhaupt in der Saison in der Lage waren, Todd Gurley und das Outside-Zone-Laufspiel auszuschalten, indem man einfach schon 5 oder 6 Spieler an der Line of Scrimmage direkt hat und da eben die Duelle gewinnt. Das war, finde ich, bei den Seahawks auch ziemlich gut zu sehen in Woche 16. Marcel, glaubst du, dass McVay da irgendwie ein Ass im Ärmel hat, wie er gegen diese Art der Defense spielen möchte, die ihm ja schon häufiger Probleme bereitet hat?
Weiß ich nicht. Kann ich nicht antworten. zumal ja unser Laufspiel jetzt auch nicht so gut war, die letzten Spiele, hat natürlich auch ein paar verletzungsbedingte Seiten. Zum einen ist Darrell Henderson auf der Verletzungsliste und Cam Akers kam jetzt erst von einer Knöchelverstauchung zurück und hat letzte Woche überraschenderweise gespielt. Wenn Akers fit ist, ist auf jeden Fall ein Faktor. Und wenn Wolford spielt, dann auf jeden Fall auch. Ansonsten kann ich das gerade ein bisschen schlecht einschätzen. Auf jeden Fall hat euch natürlich Dunlap viel gebracht, muss man ganz klar sagen. Absolute Verstärkung für eure Defense.
Ja, dann wollen wir uns mal die andere Seite des Balles anschauen. Und ich muss dazu sagen, ich habe wenig Nerven, jetzt weiter über Russell Wilson zu reden. Das haben wir sehr ausführlich getan in der letzten...
Schön, dass wir auch über Quarterback-Probleme sprechen.
Es fühlt sich für andere Franchises sicherlich ein bisschen nach Luxusproblemen an, wenn man sich über Russell Wilson aufregt, aber wir waren eigentlich die letzten 6-7 Wochen damit beschäftigt, ihn zu kritisieren und das Playcalling zu kritisieren und uns zu wundern, warum zur Hölle er nicht mehr die gleichen Leistungen abrufen kann wie zum Anfang der Saison, und zu so einer richtigen Einsicht sind wir leider nicht gekommen. Von daher wird das vermutlich auch jetzt nicht der Fall werden und darum können wir so ein bisschen vielleicht unser Interesse eher auf die Defensive der Rams richten, die ja nun wirklich extrem stark spielt, die ja auch eine Überraschung in dieser Saison war. Tobi, was glaubst du, was könnte ein probates Mittel sein, um ja eben der Defense ein bisschen die Stärke zu nehmen, und wo genau liegt die eigentlich?
Ja, wo genau die Stärke der Defense liegt, das kann auch viel besser noch, würde ich den Ball gleich zu Marcel rüberwerfen, aber...
Ja, du sollst auch mal was sagen.
Ja, was ein probates Mittel gegen die Defense ist also eine Kleinigkeit, die ganz in Ordnung funktioniert hat, war, dass man Metcalf nicht immer outside aufgestellt hat, weil den meisten Teil der Snaps von Jalen Ramsey in Manndeckung genommen wurde, und man muss es fairerweise sagen, er darf mich gerne Samstag eines Besseren belehren, aber auch größtenteils aus dem Spiel genommen wurde, vor allem im Hinspiel. Im Rückspiel haben die Seahawks dann angefangen, Metcalf so ein bisschen auf den Platz zu bewegen oder auch mal im Slot aufzustellen, um dadurch andere Matchups zu kreieren. Und das ist vielleicht ein probates Mittel, um die Defense dann vielleicht ein bisschen, dass sie sich ein bisschen umstellt, dass dann vielleicht Lockett mal einen guten Look outside 1 gegen 1 bekommt. Die Tight Ends wurden auch im Rückspiel viel, viel besser, also vor allem in Form von Jacob Hollister eingebunden. Das ist für mich auch vielleicht noch ein probates Mittel. Da ist das Paradebeispiel der Spielzug zum Touchdown, zum entscheidenden Touchdown in Woche 16, wo Swain und Hollister auf der linken Seite isoliert werden und Hollister quasi mehr oder weniger ein Pickplay durch Swain bekommt und dann aber auch 2-3 Yards Separation kreiert. Dass man da vielleicht nicht nur die große Last auf Metcalf, der ja auch, egal wie großartig er bisher gespielt hat, immer noch im zweiten Jahr ist, oder auf Lockett, der jetzt zuletzt gegen die Fortinanders wieder ein bisschen besser war, aber auch so einen kleinen Stretch hatte in der Saison, wo er jetzt nicht so stark war, dass man da auch vielleicht mit Hollister, Olsen oder vielleicht auch Carson im Passing-Game auch mal wieder so ein bisschen für Überraschungsmomente sorgt, vielleicht ein paar vorteilhafte Matchups kreiert.
Ja, das wäre sicherlich eine Sache, die uns, oder mehrere Sachen, die uns da helfen könnten. Marcel, gibt es irgendwas, was dir aus Rams Sicht Angst macht, wenn du dir die Offensive der Seahawks anguckst, oder denkst du dir auch so ein bisschen, ja gut, die sind ja seit Wochen eigentlich nicht mehr wirklich das, was sie mal waren?
Unsere Defense hat ganz kleine Pass-Rush-Schwäche, Run-Defense-Schwäche. Also wenn ihr uns irgendwie attackieren wollt, dann über einen Run vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut euer Run ist, kann ich jetzt aktuell schlecht einschätzen, aber das ist durchaus eine Option. Und wie der Tobi eben richtig gesagt hat, ich gehe davon aus, dass Ramsey wieder Metcalf zu 100% sein Schatten sein wird, 100% bin ich fest davon überzeugt, dass ihr dann die Receiver nutzt oder die Tight Ends nutzt, die dann offen sind. Das könnte durchaus eine Option sein. Weil nach Ramsey und Hill vielleicht kommen dann jetzt nicht mehr so verlässliche Verteidiger, die eben halt nicht so gut decken wie ein Ramsey oder ein Hill vielleicht. Also das ist dann schon eine Option. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist unsere Defense schon sehr stark. Und ich glaube auch, Leonard Floyd freut sich wieder auf Russell Wilson.
Ja, ich fürchte auch. Und besonders dieser Aaron Donald macht mir so ein paar Sorgen. Der soll ja auch ganz gut sein, habe ich gehört.
Ja.
Von daher ist so ein junger, neuer, so ein neues Talent, ne?
Ja. Ja. Ich finde es ja ganz witzig, dass Marcel jetzt anspricht, dass man vielleicht die Rams über den Lauf schlagen könnte. Könnte man bestimmt, aber das würde schon wieder Diskussionen auf den sozialen Medien hervorrufen, wenn die Seahawks zur Halbzeit am Samstag auf einmal irgendwie auf Early Downs ein großes Übergewicht beim Lauf haben, obwohl es vielleicht das dankbarste Matchup wäre. Das wird dann schon wieder Richtung Philosophiefragen, Playcalling und Schottenheimer raus dann gehen. Deswegen, diese Diskussion ist eigentlich immer großartig hier zu vermeiden, dass man vielleicht eher sagt, dass man versucht, das Passspiel zu regeln, was natürlich auch effizienter ist, ganz klar. Aber dass man vielleicht mit Carson da natürlich eine Waffe hat oder auch mit Penny, der jetzt wieder genesen ist, der dann auch eher outside seine Stärken hat. Entschuldigung, dass wenn Marcel davon spricht, dass man vielleicht, wenn die Box mal wirklich leer ist, den Lauf auch mal nutzt und da vielleicht potente Running Backs hat, die dann da zuschlagen können.
Ja, aber es ist dann nicht am Ende egal, mit welchen Mitteln ihr uns schlagt. Wenn der Lauf ja funktioniert, ist es doch gut. Also
ja, so, nur, das ist ja bei uns im Seahawks-Fantum quasi so ein gewachsenes Thema, weil man über die Jahre sehr lauflastig war. Jetzt hat man den Shift endlich zu einer passlastigen Offense gemacht. Und da gab es ja, glaube ich, das Rückspiel gegen die Cardinals. Da hieß es ja auch, jetzt sind wir wieder in alte Muster verfallen, weil da mal mehr gelaufen wurde. Für mich war es aber auch nur ein Matchup-Problem, weil die Cardinals Defensive Line stark geschwächt war und man hat meiner Meinung nach einen guten Gameplan hingelegt und im Lauf geschlagen. Also mir musst du das eigentlich sagen. Ich bin da voll auf deiner Seite, dass man sagt, die guten Matchups nehmen und ausnutzen, klar.
Ja, okay, alles klar. Ja, okay.
Ja, ich glaube, wenn Carson die Rams für 3 Touchdowns über den Haufen rennt, wird sich selbst Henry nicht mehr beschweren. Von daher kann man auf jeden Fall hoffen, dass der Lauf zumindest effektiver wird, auch wenn sich die Seahawks sicherlich nicht komplett drauf verlassen sollten. Aber eine große Sache für die Seahawks waren tatsächlich auch die Third-Down-Conversions. Tobi, was wäre denn ein Mittel, um irgendwie zu verhindern, dass das wieder zum Problem wird, wenn wir jetzt gegen die Rams spielen?
Ja, da kann ich eigentlich fast anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Entweder der Lauf funktioniert auch, wenn man früh laufen möchte, auf den frühen Downs. Oder aber man gibt Wilson ein probates Kurzpassspiel, um gar nicht in diese dritten Versuche zu kommen. Oder aber in gute dritte Versuche, weil da ist aber auch natürlich Wilson gefragt, dass er den Ball zum Beispiel nicht lange hält und wieder für deutlichen Raumverlust gesackt wird. Wenn Wilson in seiner Entscheidungsfindung schneller wird, ein Kurzpassspiel bekommt, habe ich kein Problem, auf frühen Downs zu laufen und diese dritten Versuche einfach zu vermeiden oder klein zu halten. Das ist so für mich eigentlich das beste Mittel, was man haben kann. Wenn der Lauf funktioniert, dann über den Lauf das gut vorbereiten und dann beim dritten und drei, da sehe ich zum Beispiel so Carson prädestiniert für auch am Samstag wieder. Ja, aber erster Mittel sollte schon Russell Wilson sein. Dafür hat er den Vertrag, dafür ist er der Franchise-Quarterback und das sind die Spiele, in denen er gefragt ist.
Ja, ja, jetzt nochmal einmal den kurzen Wechsel. Ich habe hier nämlich nochmal ein Matchup stehen und zwar Wide Receiver Cooper Kupp gegen unseren Slot-Corner Ugo Amadi. Cooper Kupp stand ja auf der Covid-Liste, wird aber wahrscheinlich spielen können, habe ich mir eben schon mal von Marcel versichern lassen. Also Kupp ist für mich einer der besten Slot-Receiver eigentlich in der Liga. Ugo Amadi hatte seine Probleme, im Slot auch gegen Cooper Kupp in der Woche 16. Von daher sicherlich auch ein Duell, was die Rams vermutlich hervorheben wollen. Marcel, was glaubst du, wie wichtig ist es, dass das Kupp wieder zu Top-Leistung fähig ist, und wie schätzt du sein Matchup gegen den Slot-Cornerback der Seahawks ein?
Also wichtig ist, dass er überhaupt wieder auf dem Platz steht. Man hat das durchaus letzte Woche schon gemerkt, aber auch Kupp war in dieser Saison recht anfällig für Drops, also vor allem gelaufene Bälle. Ja, egal wer dann Quarterback sein wird, er kann sich freuen, dass Kupp wieder auf dem Feld steht. Ja, ich glaube, Umadi hatte im letzten Spiel durchaus Probleme. Ich hoffe, die hat er wieder. da bin ich jetzt ganz eigennützig und sage das mal. Aber ja, Kupp kann durch seine Physis viel ausmachen und ist körperlich, denke ich, schon durchaus in der Lage, dass man da auch einen Slot-Cornerback ein bisschen in die Schranken weisen kann.
Ja, ich fürchte auch. Tobi, kannst du uns irgendwie Hoffnung machen, wie die Seahawks Cooper Kupp dann unter Kontrolle kriegen können, falls Ugo Amadi wieder gewisse Probleme entwickeln sollte?
Ja, und jetzt gehen wir schon weit in die Gedankenspiele, dass man vielleicht outside Trey Flowers aufstellt und 1:1 im Slot DJ Reed, den hochgelobten Waiver Wire Free Agent Pickup, der den Speed auf jeden Fall besitzen sollte, um Kupp zu decken. Das wäre zum Beispiel mal eine ganz schöne taktische Idee, um da vielleicht eine Waffe den Rams zu nehmen.
Auch Cooper Kupp ist nicht der Schnellste, also das ist, ja.
Ja, DJ Reed ist aber halt sehr, sehr shifty, würde ich jetzt sagen. Also sehr, sehr beweglich, sehr schnell und kann dann auch kleine Deckungsfehler mit seinem Speed meistens wieder wegmachen. Und das wäre so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Amadi da wirklich Probleme haben sollte, also vor allem diese schnellen Körperdrehungen, da hat man dann gesehen, wie Cooper Kupp da vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie sehr einfach Separation kreieren konnte. Das wäre vielleicht, dass Reed dann, wenn er mal verladen wurde, da aber schneller auch wieder dran ist und da vielleicht die Yards nach dem Catch mindestens limitieren könnte.
Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Jetzt sind wir so ein bisschen am Ende angekommen und dann erstmal die Frage an unseren Gast. Hast du noch Matchups, die dich interessieren, die vielleicht spannend werden könnten? Egal jetzt, ob auf offensiver oder defensiver Seite.
Also ich habe gehört, euer Kicker soll ganz gut sein. Vielleicht würde ich mir wünschen, dass er ein oder zwei Kicks oder Field Goals jetzt halt nicht trifft.
Field Goals verschießt er nicht, nur Extrapunkte.
Ja, oder dann halt Punkte. dass da dann vielleicht ein paar Punkte verloren gehen. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir das ganz gut zusammengefasst. Es ist halt echt schwierig, wenn man dreimal in der Saison gegeneinander spielt, da viel zu berichten. Im Grunde kann man, eigentlich hätten wir uns das Ganze sparen können und hätten sagen können, ja, wenn die Rams gewinnen wollen, müssen sie es wie im ersten Spiel machen. Und wenn die Seahawks gewinnen wollen, müssen sie es wie im zweiten Spiel machen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir kennen alle sowohl die positiven Seiten als auch negativen Seiten unserer Teams und was am Ende dabei rauskommt, kann man eh nicht sagen, zumal ihr nicht wisst, ob bei euch euer Jamal Adams spielt und bei uns wissen wir nicht, wer unser Quarterback sein wird.
Ja, ist auf jeden Fall viel noch unklar, das stimmt. Theoretisch hätten wir einfach eine vorherige Podcast-Folge nochmal hochladen können, aber es wäre vielleicht ein bisschen einfach gewesen. Tobi, hast du noch ein Matchup, das du anbringen möchtest?
Nee, kein Matchup mehr. Ich erwarte in Low-Scoring Defensivschlacht und sowas finde ich ja tatsächlich sogar auch teilweise sehr attraktiv, wenn gute Defenses spielen. Das ist dann vielleicht nicht die öffentliche Meinung, die dann eher auf die Feuerwerk. Aber ich kann mir sowas auch gut ansehen. Ich fand auch den Patriots-Rams Super Bowl damals auf defensiver Seite herausragend gut.
Boah.
Und
ja. Das war der schlimmste Super Bowl, den ich mir hier angucken musste. Und jeder, der sagt, das war ein guter Super Bowl, um die Defenses zu beobachten, das ist einfach nur, nee, echt nicht. Das sind nur Leute, die sich profilieren wollen und sagen wollen, guck mal, ich verstehe wie viel von Fußball, von Football. Aber die Offensiven waren einfach beide so unglaublich schlecht, da mussten die Defensiven gar nicht so viel machen. Ja. Also das ist, diesen Super Bowl lasse ich mir nicht schönreden. Das waren die schlimmsten vier, fünf Stunden meines Football-Lebens.
War die Offense nicht, weil die Defense sie nicht gelassen hat, oder war die Defense so
gut? Ja, aber das ist ja, nee, echt nicht. Also vor allem,
ich fand die nicht gut.
Ich fand das eine willkommene Abwechslung zum, weiß nicht, Vikings-Rams 40-38 oder was es damals war. Sowas finde ich teilweise auch furchtbar anzusehen, wenn einfach jeder Wurf ein Touchdown ist quasi.
Chiefs gegen Rams, das war das geile Spiel. Was war das, 54-55 oder sowas?
Ja, genau.
Das war richtig genial. Aber die Defenses haben da ja auch gut gespielt. Die haben ja auch Fumbles geforced und die haben ja auch Touchdowns erzielt. Von daher kann man da jetzt auch nicht so streng sein. Aber gut, was die zugelassenen Punkte angeht, war das schon schwierig, das stimmt.
So sehr es wahrscheinlich eine Defense-Schlacht wird, wünsche ich es mir natürlich nicht, weil unser Defense-Coordinator steht ja so bei den diversen Teams im Fokus als Head-Coach. Ich würde den ganz gern behalten.
Ja, der ist weg auf jeden Fall, genauso wie unser Offensive Coordinator Brian Schottenheimer, der wird wahrscheinlich auch den Seahawks nicht mehr zur Verfügung stehen in der nächsten Saison, von daher können wir uns dann beide was Neues suchen, bietet aber ja dann auch mehr Redezeit für unsere Podcasts, also sollte man da auch dankbar für sein, wenn man die Gelegenheit bekommt.
Wird dann immer nicht.
Ja, eben. Ja, dann, ich denke mal, wir sind uns relativ einig, ich gehe auch von einem Low-Scoring-Game aus und was genau wir tippen. Das gibt es jetzt natürlich gleich im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist?
Ja, nochmal die Eckdaten für alle, die sich das Spiel anschauen wollen. Seahawks spielt zu Hause gegen die Rams um 22.40 Uhr deutscher Zeit. Und zwar am Samstag, nicht Sonntag. Es ist der Samstag, ganz wichtig. Zu sehen auf Pro7, auf The Zone und mit dem NFL Game Pass. Das heißt, ihr habt diesmal wirklich volle Auswahl. Alle drei Sender bzw. Streams übertragen das Spiel und natürlich überlassen wir unserem Gast hier den Vortritt. Marcel, was ist dein Tipp für das Spiel?
13-10 für die Rams.
Oha, low scoring, aber par excellence, ja. Tobi, was hast du?
17-13 für die Seahawks.
Oh, das sind ja schon viele Punkte.
dann nehme ich nochmal drei Punkte weg. Ich sage 17-10 für die Seahawks und zwar. Touchdown in der letzten Sekunde.
Boah, nein, das vertrage ich nicht.
Oder Overtime geht natürlich auch. Noch besser. Ist die Zeit zum nächsten Spiel nicht so lang. Also Overtime wäre für mich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Gut, dann bedanke ich mich. Vielen Dank, dass du hier warst, Marcel, und uns hier mit deiner Expertise geholfen hast. Wenn du magst, darfst du jetzt noch einmal kurz so ein bisschen Werbung machen, deinen Twitter-Handle raushauen und auf ein paar neue Follower hoffen.
Ja, vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. War wie immer sehr schön. Natürlich auch wird es nächste Saison auch mal eine Einladung von uns geben. Wir ziehen das jetzt noch die Saison durch, wie wir angefangen haben und machen dann ab nächster Saison ein paar Veränderungen. Auf Twitter findet ihr uns unter @RadioRamily und den Fanclub findet ihr auch unter Twitter. Auch auf Twitter unter @LARamsGermany. Wir haben auch einen Discord-Server, da finden an den Spieltagen Game Day Talks statt. Und wir würden uns freuen, wenn da noch ein paar kommen von euch. Und lasst uns zusammen Spaß haben. Gerade in diesem mit Pandemie und Lockdown ist es eine ganz coole Möglichkeit, denke ich, da sich so trotzdem ein bisschen kennenzulernen. Und wenn dann wieder alles möglich ist, dann kann man sich mit Sicherheit auch mal wieder privat treffen. Nochmal ganz fettes Dankeschön an die German Seahawkers, die uns da sehr geholfen haben mit einigen Fanclub-Fragen und ihr habt auf jeden Fall was gut bei uns. Vielen Dank.
Jo, sehr gerne. Dann freuen wir uns auf die kommenden Einladungen in der nächsten Saison und verabschieden uns hier. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gibt es hier von uns eine Verabschiedung zum Ende und zwar ein Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.